Willkommen bei Logistikgeschichten. Ich bin Pelagie Mepin-Köbel. In diesem Podcast spreche ich mit Logistiker und Logistikerinnen, die ich besonders spannend finde. Gemeinsam erkunden wir, wie und warum sie aus ihrer ganz persönlichen Perspektive unsere Welt täglich in Bewegung halten. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten und heute sprechen wir über das Lernen und wie man Logistikwissen weitergibt. Einer, der sich damit sehr gut auskennt, ist Professor Dr. Thomas Krupp. Thomas ist Professor für Transport- und Verkehrslogistik an der TH Köln. Seit, ich glaube, 10 Jahren prägt er diesen Bereich in seiner Verantwortung als Studiengangsleiter des Master of Science Supply Chain and Operations Management. Und ja, Thomas kennt die Branche aus Forschung und Lehre natürlich, aber genauso aus der Unternehmenspraxis. Das finde ich besonders spannend. Wir sprechen über Zahlen, sprechen über Digitalisierung und darüber, was die nächste Generation von Logistikern und Logistikerinnen heute lernen sollte. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Thomas, herzlich willkommen im Logistikgeschichten-Podcast.
Hallo Pelagie und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, toll, dass du hier bist. Thomas, wir werden heute viel über das Lernen sprechen. Deshalb so die erste Frage an dich. Was ist eine interessante Sache, die du in letzter Zeit über dich selbst gelernt hast?
Was ich über mich selber gelernt habe in letzter Zeit, ja, wenn ich ganz konkret anfangen darf, Vorratshaltung ist ganz wichtig. Wenn man übers Wochenende vergisst, Kaffee zu kaufen, wird der Montagmorgen etwas schwierig. Nein, Spaß beiseite, was ich immer wieder lerne, und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema Lernen, ist, dass man nie ausgelernt hat. Ja, wie meine Oma mal gesagt hat, wenn du morgens aufstehst und denkst, du weißt schon alles, dann kannst du dich eigentlich auch gleich wieder hinlegen. Und das war lange bevor die Zeiten so turbulent, so schnelllebig wie heute sind. Und das ist was, was ich mir konstant immer wieder beibringe oder eben erfahre. Man ist nie so weit, dass man ausgelernt hat, ja, oder muss hier immer konstant weitermachen. Oder ja, wie die Berater so schön sagen, es ist stehen bleiben heißt nicht, du bleibst auf der Stelle, sondern man fällt zurück. Und in den schnelllebigen Zeiten heute ja nur alleine das Stichwort Entwicklungsgeschwindigkeit von KI, ja, wo exponentielle Wachstümer vorhanden sind, was die Potenziale angeht, wird dieses stetige, permanente Lernen immer, immer noch wichtiger. Ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, da ist am Abend die Welt schon ganz anders als am Morgen, aber teilweise sind wir wirklich schon so weit. Ja, und ich muss mich permanent neu einstellen.
Nee, absolut. Das ist gar nicht mal so übertrieben. Also das heißt, du hast dann schon von deiner Oma eine wichtige Weisheit mit auf den Weg
Sozusagen, genau,
bekommen.
ja.
Ja, super. Was bedeutet das für dich heute? Also hast du für dich irgendeine Routine oder bestimmte Meilensteine, die dafür sorgen, dass dieses immer wieder Lernen auch passiert, oder kommt es dann nach Zufall, so wie das Leben sich entwickelt?
Klares Jein, beides ein Stück weit. Ja, natürlich ist es eine gewisse Routine, Systematik, dass ich mich permanent auch versuche, mit den aktuellen neuesten Themen zu beschäftigen. Aber, und das ist der große Luxus in meinem Beruf, habe ich natürlich die Freiheit, mich auch für viele Dinge einfach zu interessieren und dann aus eigenem Antrieb hier weiterzuentwickeln. Und das ist vielleicht auch das Interessanteste, das Wichtigste an der Stelle, dass diese Neugier, ja, dieses Lernen wollen, nicht aufhört. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht so wichtige Eigenschaft auch grundsätzlich für Managerinnen zukünftig, ja, wenn ich bisher auch schon so war, dieses intern getriebene, dieses Brennen für ein Thema. Ja,
Ja, also die Grundeinstellung zu
ich
diesem
glaube, es sind
Thema.
Fragen des Mindsets einfach. Weil andersrum, wenn man nicht wirklich interessiert ist, dann bringt auch einem die schönste jeden Tag eine Stunde einplanen für solche Dinge bringt einem dann nicht wirklich was, ja, weil dann wird es nur abgearbeitet.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. So, Thomas, du bist jetzt viele Jahre in der Lehre unterwegs. Allerdings war das nicht immer so. Das heißt, du bist ja anders in die Logistik gekommen. Wie hat das bei dir gestartet, diese Welt der Logistik und der Supply Chain? Ganz ursprünglich.
Und ganz ursprünglich, sage ich mal, ich hatte das große Glück, muss ich im Nachhinein sagen, dass ich auch schon als Schüler immer wieder über Ferienjobs, über Nebenjobs mein Studium Lebensunterhalt verdienen musste und war immer in jeden Mengen operativen, auch ganz viel Logistikjobs unterwegs. Ja, unter anderem habe ich mal irgendwann mit 16 Jahren im Allgäuer Brauhaus in Kempten im Allgäu, wo ich aufgewachsen bin, LKWs ein- und ausgeladen, ja, beziehungsweise da in der Kommissionierung geholfen. Ich hatte verschiedene Jobs in der Produktion, in der samstags in der Arzneimittelversorgung, ja, im Arzneimittelgroßhandel, wo ich kommissioniert habe, wo ich expediert habe, auf die jeweiligen Touren zugeordnet habe. Und dann lernt man das Ganze so ein bisschen von der anderen Seite kennen, ja, nämlich als Hilfskraft die Prozesse zu machen, und man am Shopfloor fällt einem natürlich alles Mögliche auf. So, das wären, wenn ich es ganz weit spanne, vielleicht so die ersten Kontakte zur Logistik, ja, im Sinne von einem Prozessdenken, von einem Prozessmanagement, ja. War auch irgendwann mal tatsächlich bei der Freiwilligen Feuerwehr und hatte da das große Glück, eben mit schweren Maschinen in Berührung zu kommen, ja, und auch wieder dann, wenn irgendwelche Brandschutzübungen waren, waren wir als die Jugendfeuerwehr die dann entsprechend für die Gulaschkanone und für die Verpflegung zuständig waren und dann wieder auf und abgebaut haben. Ja, im Zivildienst bin ich dann für die Allgäuer Werkstätten, ja, die eine Großwäscherei, eine Großküche betrieben haben, selber Sprinter und kleine LKWs gefahren, hatte da meinen Bezug zur Logistik. Ja, und das hat mich schon immer und immer wieder begeistert. Oder um nochmal auf meine Oma zurückzukommen, die musste mit mir früher dann immer, und da fuhren noch die allerletzten Dampfloks dann immer zur Strecke gehen und auch Loks und Eisenbahnen angucken. Ja, und das, ich gebe es ganz offen zu, begeistert mich bis heute. Also auch dieser technische Ansatz. Ja, und so habe ich dann BWL studiert, also ein klassisches BWL-Studium, und da wiederum in Nürnberg mit dem Professor Klaus, einer der ersten, der die Logistik auch akademisch also nach vorne gebracht hat, und zwar vor allem aus Dienstleistersicht, also der sehr stark die Brille der Spediteure, Logistikdienstleister angezogen hat. Und so hatte ich eben die Möglichkeit, das einmal mit einem fundierten BWL-Studium zu verbinden. Auch mit dem entsprechenden wissenschaftlichen Anspruch, aber, und das immer ganz klar mit einem Praxisbezug, auch wenn das damals an den Unis nicht immer komplett verbreitet war. Ja, Professor Klaus hat immer gesagt, bei jedem Forschungsprojekt müssen mindestens 5 Punkte rauskommen, wo ein Praktiker konkreten Nutzen daraus ziehen kann. Ja, auch wissenschaftlich vielleicht diesen Weg sollte man nicht einschlagen, aber immer ganz konkret mit der Anforderung des Praxisbezugs. Ja.
Ja, sehr
Und
interessant. Ganz kurz zurück zu dieser Phase, wo du als Schüler schon angefangen hast, mit dieser Welt in Berührung zu kommen. War dir da schon die Branche bewusst, also dieser Bereich Transport, Logistik? Oder was hast du da in diesen verschiedenen Jobs gesehen, letztendlich, was dich da so fasziniert hat?
einfach die Organisation physischer Abläufe, ja, weil, wie gesagt, ich war ja immer nur Aushilfskraft, ja, Aushilfstätigkeiten, und man ist dann irgendwo als Springer in irgendwelchen Prozessen, ja, wo du weißt, okay, wenn meinetwegen die Frühkommissionierung, ich bleibe jetzt mal beim Apothekengroßhandel, ja, da geht dann Samstagmorgen die Blitzkommissionierung los, ja, und das Bewusstsein hatte ich sehr schnell, ja, das ganz schlicht und ergreifend, wenn ich hier nicht funktioniere, dann hat die Apotheke ihre Lieferung zu spät oder gar nicht. Ja. Und eben dieses Sachen zum Funktionieren bringen. Und am Ende des Tages, ja, zählt dann vor allen Dingen Cut-off-Zeit, sind die Sachen rechtzeitig da. Ja, und man muss dann entsprechend dafür sorgen, dass es irgendwie funktioniert. Ja. Und ich habe das damals natürlich nicht vollständig begriffen, aber das Gefühl, das Bewusstsein dazu ist ein Stück weit geschärft worden. Ja, dass da sehr viele Menschen mit technischer Unterstützung, aber schlussendlich kommt es auf den Menschen drauf an, eng aneinander greifen oder ineinander greifen müssen. Ja, und wenn eine Partei nicht wirklich funktioniert, dann kommt die ganze Kette ins Schwanken. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ja,
Ja, so, super spannend. Also erst so die den Mehrwert quasi erlebt und gespürt und dann hast du dich für dafür entschieden, das auch wirklich zu studieren. Ja. Ja, du hast schon erwähnt, zu deiner Zeit, als du studiert hast, waren das noch die Anfänge, Logistik als akademischen Schwerpunkt auch zu sehen und zu gestalten. Jetzt bist du in dieser Verantwortung heute das Thema Supply Chain, das Thema Logistik bei Studierenden voranzubringen. Mich interessiert, wie blickst du darauf, wie sich das entwickelt hat? Von Logistik findet akademisch gar nicht statt bis heute. Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten für Studierenden, da in diesen Bereich reinzugehen. Was hat sich denn wirklich verändert?
Und was hat sich verändert? Natürlich hat sich einmal die Hochschullandschaft verändert, weil einfach ein immer größeres Angebot da ist an Logistikstudiengängen oder an Supply Chain Studiengängen. Die gab es zu meiner Zeit schlicht und ergreifend noch nicht. Ja, wie gesagt, die sind erst entstanden. Da gab es die ersten Lehrstühle zu dem Thema. Ja, dann auch mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Ja, also natürlich ist Logistik auch immer ein Feld, was sehr stark nicht nur kaufmännisch, sondern auch technisch geprägt ist. Ja, das ist zum einen die Angebotsseite. Ja, auf der anderen Seite habe ich die Nachfrageseite, wodurch nicht zuletzt einen zunehmenden Druck an Digitalisierung, einen zunehmenden Druck an Intercompany Collaborations, also Zusammenarbeiten, immer engere Kooperationen zwischen den Unternehmen, ja, ein immer höherer Druck in Anführungsstrichen auf eine gewisse akademische Denkweise, also eine analytische, etwas abstraktere Denkweise da ist. Ja, ich sage extra dazu, das soll bitte nicht im Umkehrschluss heißen. Ja, gerade in der Logistik haben wir sehr, sehr viele ganz, ganz, ganz hervorragende Praktikerinnen und Praktiker, die keinen akademischen Background haben und das trotzdem mitbringen. Das finde ich auch sehr spannend an der Logistik. Ja, wenn du dir anschaust, wie die Logistik oder Supply Chain Management, ja, da gibt es zwar einen Unterschied, aber irgendwo geht es immer um das Fließen von Gütern, von Informationen, von Personen durch Netzwerke. Ja, wie diese Theorie und Philosophie entstanden ist, ja, ist das ja keine akademische Geschichte, die, ich sage es jetzt etwas provokant, irgendwo im Elfenbeinturm entwickelt wurde und dann in die Praxis ausgerollt wurde, sondern das waren parallele Entwicklungen, ja, wo Denken an den Universitäten, an den Hochschulen stattgefunden hat, was aber extrem stark auch durch Praxisentwicklungen beeinflusst wurde. Ja, und so eine sehr, sehr hohe Praxis-Forschungsinteraktion von Anfang an da war, schon bei der Entstehung dieser Logistik als Wissenschaft, ja, als die dritte Bedeutung, das Management von Fließsystemen. Ja, wenn ich bloß jetzt mal das Lean-Management-Denken aus der japanischen Management-Philosophie denke, ja, ein Qualitätszyklus von Deming, ja, bis hin zu Theorien aus den 20er Jahren, Nordsieg, ja, wo auch schon Prozessdenken propagiert wurde, wo es auch schon Alpha-Gruppen gab, die systematisch Zahlen ausgetauscht haben, ja. Oder Quick Response ist aus der Textilindustrie, Efficient Consumer Response. Oder ja, ich habe in Nürnberg studiert, die Nähe zu Siemens, da gab es das Siemens-U. Die haben nicht drauf gewartet, bis die Akademia Lösungen gebracht hat. Die haben die Sachen selber in die Hand genommen. Ja, da ist heute irgendwann mal, jetzt nicht aus diesem Siemens-U, aber das ist mit reingekommen, ja, irgendwann mal dieses Supply Chain-S, der Order-to-Payment-Zyklus, entstanden. Ja, und das waren immer Praxisentwicklungen, die sich mit den theoretischen Entwicklungen, ja, ich hätte beinahe gesagt, hochgeschaukelt haben, die sich gegenseitig verstärkt und beeinflusst haben. Und das finde ich super spannend und super interessant. Ja. Und dabei wieder auch akademisch, ja, betriebswirtschaftlich die guten alten Management-Tugenden. Ja.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da nennst. Machen letztendlich Arbeitgeber, was auch dann Einfluss darauf hat, was, ja, ich sag mal, Fach- und Führungskräfte gerne auch studieren wollen oder lernen wollen. Das hängt ja irgendwo zusammen. Also wenn da diese Initiativen von Unternehmen da sind, dass Methodenkonzepte entwickelt werden, das ist ja eine Wechselwirkung. Deshalb also, wie hat sich das für dich verändert, dieses Bild von, was können Studierende heute erwarten, was sie an Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, finden? Also wo geht es dann nach dem Studium hin?
Oh wei. Wie viel Zeit haben wir? Ganz schwierige Frage, weil also natürlich die klassischen Karrieren, ja, also die Logistikabteilungen von Industrie und Handel, ja, das ist ja auch, glaube ich, brauche ich hier in dem Podcast kein Lied dafür singen. Logistik ist ja nicht nur die Logistikdienstleister, sondern Logistik findet auch in allen, ich sage jetzt, in allen Unternehmen, die in irgendeiner Form mit physischen Warenflüssen zu tun haben, ja, ganz stark statt. Logistik im Sinne eines Dokumentenmanagements, eines Informationsflusses auch in Verwaltungen, ja, wo solche Dinge passieren, ja, also überall da werden unsere Leute gebraucht, bis hin zu der Logistik-Zulieferwirtschaft. Also wenn ich mir bloß so Themen anschaue wie eine Antriebswende oder eine Verkehrswende, die wir anstreben, ja, überall da brauchen wir Logistikerinnen und Logistiker, die meinetwegen auch in Städten helfen, eine urbane Logistik in Zukunft zu gestalten. Ja, also das Feld ist, ja, unendlich ist nichts, außer das Universum und die menschliche Dummheit, hat der Albert Einstein irgendwann mal gesagt. Aber die Varianten, die Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten ist gigantisch groß. Ja, und ich durfte zuletzt eine ehemalige Studentin von uns begrüßen, die einen Gastvortrag bei uns gehalten hat über Agile und Scrum-Projektmanagement, die ist in der Softwareentwicklung gelandet. Allerdings nicht als Softwareentwicklerin, sondern als Projektmanagerin. Ja, was auf den ersten Blick erstmal, wenn ich mich nicht wirklich damit beschäftigt habe, relativ weit weg ist. Aber wenn man genau hinschaut, es geht auch wieder darum, ja, komplexe Projekte sauber umzusetzen. Und zwar, wie habe ich immer gesagt, mit beweglichen Zielen, die sich wegducken und auch plötzlich wieder an ganz anderer Stelle auftauchen und auch mal was zurückschießen. Ja, das ist auch alles, was unsere Studentinnen und Studenten in dem Studium hier mitbekommen. Ja, also sehr, sehr, sehr breite Einsatzmöglichkeiten. Ja, und natürlich nach wie vor die ganz klassischen Logistikjobs, ja, in Industrie, Handel und bei Logistikdienstleistungen. Ja, und ich habe das eingangs meine Begeisterung zur Logistik gesagt. Man merkt erst dann, wie wichtig diese Leute sind, wenn es nicht mehr funktioniert. Ja, ich habe in einem Interview von meinen Chemielogistikstudien das den schönen Begriff gehört: Logistik ist wie Elektrizität. Ja, erst wenn es weg ist, merkt man, dass man bei Kerzenschein halt auch nicht Fernsehen gucken kann. Ja, dann fehlt was. Ja, und solange das in irgendeiner Form Materialflüsse, Konsum, Bedürfnisse befriedigt werden, brauchen wir auch Menschen, die genau diese Prozesse am Laufen halten. Und das wieder rückwärts gesagt, ja, das große Buzzword, und es ist mehr als ein Buzzword, sondern es ist ein wirklicher Gamechanger, KI, ja, hat natürlich gigantischen Einfluss auch gerade auf Berufschancenaussichten von unseren akademischen Absolventinnen, ja. Aber, und das muss man sagen, die KI verändert auch die Logistik ganz massiv, aber ich werde hier nie wirklich auf Menschen verzichten können. Also auch dahingehend ist es ein sehr zukunftssicherer Job, nicht nur spannend, wie ich finde, sondern auch mit guten, sicheren Berufsaussichten. Ja, also, ja.
Inwiefern siehst du, dass der Mensch da weiterhin gebraucht wird?
Also ich habe jetzt ein Beispiel gehört von, wir sind ja eine große Fakultät mit verschiedenen Bereichen auch, also unter anderem Versicherung, Steuerwesen, ja, und ich habe jetzt von der Steuerkanzlei mir berichten lassen, die von 20 Mitarbeitern über den Einsatz von KI auf 2 Mitarbeiter runter sind. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Wenn ich mir jetzt das manchmal sehr belastende Geschäft von Disponentinnen und Disponenten angucke, ja, da wird die KI definitiv unterstützen. Ja, und genau solche Ansätze gibt es ja schon, die auch sehr erfolgreich angesetzt werden. Ja, deswegen müssen die Menschen aber keine Angst haben, arbeitslos zu werden, weil da gibt es immer noch genügend Problemfälle, ja, und Besonderheiten, ja, die KI eben nicht kann. Ja, oder wie haben wir früher gesagt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, ja, und da brauche ich sehr viele, sehr schnelle Ad-hoc-Entscheidungen, ja, weil eben irgendwas schiefläuft. Ja, das war schon, als ich 16 war und kommissioniert hat, da gab es dann halt irgendeinen Spezialisten, der den Karton aus dem Windelstapel nicht oben weggenommen hat, sondern unten rausgezogen hat und sich dann gewundert hat, dass der Stapel umfällt, ja, tatsächlich so passiert und gesehen. Ja, und genauso gibt es dann in der Logistik permanent irgendwelche Ad-hoc-Situationen, ja, irgendwo die Ladestelle ist nicht erreichbar, der Kunde nimmt die Ware nicht an, ich stehe da und habe die ganz hinten auf dem Auto stehen, muss irgendwo rangieren, dass ich die nächste Lieferung abliefern kann. Ja, nochmal, eine KI wird da auch sehr viel unterstützen können, aber die Entscheidung komplett abnehmen wird nie funktionieren. Ja, weil irgendwo gibt es immer einen, der da in Anführungsstrichen aus der Reihe tanzt. Ja, ich kann ganz viel vorhersehen, ich kann ganz viel berechnen, aber ich habe eben im letzten Moment immer noch das Risiko, die Möglichkeit, dass irgendwas ganz schief läuft. Ja.
Da will ich zurückkommen auf deinen Punkt vorhin, den Vergleich mit Elektrizität. Den Gedanke will ich gerne challengen, und zwar das höre ich auch schon viele Jahre, dass wir in der Logistik sagen, also solange keiner über Logistik redet, ist es ein gutes Zeichen, dann funktioniert alles. Und was sich da festgestellt hat, ist, wir laden dadurch Menschen ein, eben nicht über die guten Dinge zu sprechen, die wir tun.
So wollte ich das auch nicht verstanden haben. Ja, also das ist gut, dass du nochmal nachfasst. Ja, das heißt nicht, ich muss mich nicht drum kümmern. Ja, sorry, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee,
Ja.
das ist, aber ich glaube, wir sind da alle sehr, sehr geprägt davon. Es ging mir früher auch nicht anders. Wir haben ja auch gelernt, Hidden Champions sind die, die einfach gut abliefern und sich dezent zurückhalten. Und es gibt ja in der Logistik sehr viele Hidden Champions. Ja, ich stelle fest, es tut uns gut, nochmal zu diesem Grundsatz zurückzugehen und zu überlegen, ja, hilft uns das oder können wir es auch anders angehen?
Ja, also wenn ich da wirklich nochmal drauf einsteigen darf, ja, dann ist das Bild Elektrizität etwas unglücklich. Ich habe es extra deswegen gewählt, weil auch die Elektrizität, auch wenn ich mich nicht dafür interessiere, ja, oder ja, da gab es ja mal irgendwie den schönen Spruch, ja, Atomkraft, Windkraft ist mir egal, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose, ja. Und genauso intelligent wie dieser Spruch ist, ist es auch, die Logistik komplett zu ignorieren. Ja, auch für die Menschen, die nicht direkt damit zu tun haben. Also ist eher so gemeint, dass man die Bedeutung schätzen lernen muss. Manchmal muss man wirklich sagen, auch schätzen lernen. Ja, auch, Logistik hat ja auch viele Effekte, die jetzt nicht unbedingt nur happy machen. Ja, also jeder hat irgendwo die Story, wie der LKW vor einem im Stau steht oder der Paketbote in zweiter Reihe die Pakete abliefern muss. Ja, ich sage extra muss, ja, weil die machen das ja nicht, um uns zu ärgern, sondern weil wir die Pakete bestellen und die Pakete haben wollen. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder mit berücksichtigen muss, dass unser Verhalten, unsere schöne Welt ja auch einfach nur dadurch funktioniert, weil die Logistik entsprechend da ist. Ja, und dafür ein Bewusstsein, ja, zu entwickeln, das halte ich für absolut wichtig. Und dazu gehört eben auch, dass der Lieferdienst durch die Straßen fährt, dass der LKW lang fährt, ja, dass der LKW auch eine funktionierende Infrastruktur braucht, ja, Infrastruktur auch, dass wenn mein Personenzug ausfällt, dass der Güterverkehr noch stärker betroffen ist. Und das ist ein Thema der Medaille, da brauchen wir ein großes Bewusstsein für. Und da sehe ich an vielen Stellen so ein, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose denken. Ja, ich möchte zwar am liebsten drei Lieferungen am Tag haben, gleichzeitig aber verkehrsberuhigt sein. Ja, ich möchte in einer autofreien Zone leben, Klammer auf, mit meinem eigenen Auto möchte ich aber trotzdem eins zu eins dahin fahren oder beziehungsweise sehr nah dran sein. Ja, ich möchte keine schweren Lkw-Verkehre, keine Häfen, keine Logistikinfrastruktur haben, aber ich brauche die trotzdem. Ja, und da ist ein gewisser Spagat da, deswegen das Bewusstsein, und da bin ich 100% bei dir, ist absolut wichtig, auch für die Nicht-Logistiker und Nicht-Logistikerinnen in unserer Gesellschaft. Ja.
Ja, da kommen wir auch zu einem Aspekt, den ich gerne mit dir einmal ansprechen möchte, und zwar dieser Abgleich Theorie und Praxis. Ja, das ist ein bisschen, geht auch in die Richtung, die du gerade nennst. Also das eine ist, was ist möglich, was stellen wir uns vor, und das andere ist, was tun wir wirklich? Wenn wir jetzt auf Unternehmen schauen, wo siehst du da Unterschiede zwischen dem, was du aus der Forschung, aus der Lehre weißt, und dem, was in Unternehmen, bei Logistikdienstleistern zum Beispiel, umgesetzt wird?
Auch wieder eigentlich eine abendfüllende Frage, wenn du da, aber du machst ja einen Podcast, ja, wenn du mit Expertinnen und Experten redest, nochmal alles ist dann immer in der Realität ein bisschen anders, als ich mir das vorher in der Theorie vorstelle. Deswegen ist ein Plan trotzdem wichtig, dass ich den schnell ändern kann und mich anpassen kann. Aber ich weiß vorher, dass viele Dinge nicht funktionieren. Also ein Beispiel, Avisierung von Stückgut. Ja, wir hätten die Möglichkeit, über die entsprechenden Laderaumoptimierungstools, über Lieferavisen und so weiter, Verkehre deutlich besser zu planen. Ja? Und ich kriege in der Realität, wenn überhaupt, grobe Lieferavisen. Ja? Und dann sagt der Kunde, komm bei mir vorbei, ich habe 5 Paletten. So, und dann sind es aber zwar 5 Paletten, 5-Euro-Paletten, aber auf einer liegt ein Teppich drauf, der 2,50 Meter lang ist. Ja? Und hinten und vorne nochmal genauso lang über die Palette rausschaut, wie die Palette lang ist. So, ja, und das ist so ein typisches Merkmal, wo eben die Realität, die Wirklichkeit zu keinem System der Welt passt. Ja, also das kriege ich nicht mehr eingefangen. Da muss ich nach wie vor ad hoc irgendwo reagieren und schauen, wie ich damit klarkomme. Ja, das lässt sich nicht alles vorher theoretisch intellektuell durchleuchten. Oder beispielsweise, ich denke, da werden einige, gerade von den Dienstleistern aufhorchen, das Thema Palettentausch. Ja, das ist intellektuell ganz, ganz einfach zu durchdenken. Ja. In der Praxis scheitert es an ganz, ganz vielen, teilweise wirklich simplen operativen Fragen. Ja. Mein Forschungsschwerpunkt ist ja auch Digitalisierung. Ich sage immer ein bisschen provokant, beim Palettentausch wäre es ja manchmal sogar schon ein Quantensprung, wenn ich weg vom Status-Arzt-Rezept, ja, wo ich einen Zettel habe, den kein Mensch mehr lesen kann, wenn ich dann nur einen Standard-Vordruck hätte, der in Druckbuchstaben ausgefüllt wäre. Ja, das wäre ja an manchen Stellen schon mal besser. Oder ein operatives Thema, einfach, der Fahrer darf seine Fahrerkabine nicht verlassen, muss aber die Paletten quittieren. Ja,
Wie machen wir das?
das ist was theoretisch ganz, ganz Einfaches, ja, muss ich einfach abschaffen. Praktisch sieht es halt ganz, ganz, ganz anders aus. Ja, und du merkst auch an meinem Grinsen, das ist auch genau diese Menschlichkeit, die ich hier überall habe, die für mich die Branche wahnsinnig spannend macht. Ja, positiv, wir haben jede Menge Potenziale, um hier noch deutliche Einsparungen zu machen.
Du hast den Forschungsbereich angesprochen. Das Thema KI ist natürlich gerade sehr präsent. Wie sieht das bei dir aus konkret, wenn du sagst, es ist dein Forschungsbereich? Wie gehst du an das Thema ran?
Ich hatte es ganz eingangs gesagt, zählen oder wichtig sind immer noch die guten alten Management-Tugenden. Ja? Und gerade das Thema KI, aber auch grundsätzlich Digitalisierung. Ich habe jetzt plötzlich mächtigere Werkzeuge. Aber es ist immer noch die alte Weisheit, ich muss erst mal gucken, wo habe ich überall, ja, Probleme gibt es nicht, sondern nur Herausforderungen, aber wo habe ich Verbesserungsmöglichkeiten, wo habe ich Chancen? Ja, also immer erst am Business Case anknüpfen und immer an den Prozessen anknüpfen und dann schauen, wie kann ich hier mit den neuartigen Möglichkeiten, ja, und wie gesagt, KI als High-End sozusagen, ja, aber angefangen schon von einfacher Digitalisierung, ja, also Überführung von analogen in digitale Werte, ja, Stichwort Palettenschein, ja, wo kann ich welche Probleme wie am besten lösen? Und nicht andersrum, ich habe hier ein neues Werkzeug und suche mir jetzt ein passendes Problem für das Werkzeug. Ja, oder auch wieder so eine Management-Weisheit, ja, if your only tool is a hammer, every problem looks like a nail. Ja, und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt mit der neuen KI nicht überall Nägel in die Wand klopfen oder alles in die Wand klopfen, was irgendwie ausschaut wie ein Nagel, obwohl es A kein Nagel ist und B ich da überhaupt gar keinen Nagel in der Wand brauche. Ja, das ist wieder eine gute alte Management-Philosophie. Also ganz kurz zusammengefasst, immer ausgehend erstmal von den Prozessen, vom Geschäftsmodell und schauen, wo brauche ich welche Unterstützung. Und dann schauen, wie kann ich die möglichst optimal umsetzen. Ja.
Welche Rolle spielt dann KI für dich jetzt wiederum in deiner Rolle als Professor an in deinem Lehrbereich? Also, wie spüren Studierende bei dir, dass KI da in die Lehre auch reinkommt?
Auch wieder Frage, die sich in drei Sätzen nicht beantworten lässt, aber mal ganz kurz zusammengefasst. Die klassischen Abschlussarbeiten, ja, also ich sage es jetzt ein bisschen provokant, ja, aus drei mach eins, dann ist es deins, ja, ich schreibe drei Quellen irgendwo zusammen. Ist natürlich ein bisschen sehr dünn, auch ohne KI gewesen, ja, aber so reine Theoriearbeiten, die haben, glaube ich, ihren Zenit deutlich überschritten. Ja, und solche Arbeiten werden in Zukunft deutlich, deutlich weniger werden, beziehungsweise mit ganz spezifischen Fragestellungen, wo dann die KI wieder, ähnlich wie Management, ein deutliches Werkzeug ist, um hier schneller zu werden, besser zu werden. Und dann ist natürlich die Erwartung auch eine größere. Ja, bei sämtlichen Praxisanwendungen kann die KI wieder unterstützen, aber die Prozessaufnahme, ja, wie die sagen, dann tatsächlich laufen, die kann noch keine KI machen. Ja, KI in der Lehre natürlich auch wieder. Ich kann hier, und man sieht das zum Teil auch dann, mir Vorlesungsskripte und so weiter vorstrukturieren lassen, um, das hätte ich beinahe gesagt, aber die gab es natürlich zu meiner Zeit auch nie. Jedenfalls, ich kenne keinen, der sowas je gemacht hätte. Die KI kann natürlich den Spickzettel aus Superklasse zusammen. Bringen. Ja, und genau wie es damals auch schon war, ja, wenn ich einen super Spickzettel habe, dann ist die Klausur auch einfach. Ich darf den bloß nicht benutzen. Ich muss den vorher verstanden haben. Ja, und da kann mir die KI auch helfen. Und da kann die KI auch zum Beispiel helfen, wenn ich eben keinen passenden Lernpartner habe oder wenn ich nicht zwischen Klavier und Bücherregal aufwachse, ja, sondern aus einem bildungsfernen Haushalt komme, kann ich hier Sparringspartner mir zusammensuchen. Also die KI wird da und nicht nur wird, sondern verändert schon einiges. Ja, aber wieder neues Instrument, der ja, ich sag immer, wenn ich bisher einen Löffel hatte, um Löcher zu graben und ich habe plötzlich einen Bagger, ja, dann werde ich nicht den Bagger verbieten, weil ich es gelernt habe, mit dem Löffel das Ganze zu machen. Aber dann müssen die Löcher auch hinterher größer werden, die dabei rauskommen. Ja, also neues Instrument, was dann entsprechend eingesetzt werden muss.
Ja. Siehst du eine Entwicklung im Interesse oder im Profil der Menschen, die sich dann für diesen Studiengang interessieren, durch diese ganzen Entwicklungen? Also hat das da Einfluss? Wer sagt, Mensch, jetzt wird Logistik für mich spannend?
Also muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich jetzt keine Auskunft darüber geben, ob es da so einen gewissen Shift gibt, aber es ist eigentlich sehr interessanter Gedanke, die dann sagen, okay, das ist jetzt eine neue Logistikwelt und jetzt interessiere ich mich dafür, aber da würde ich mich jetzt zu keiner Aussage hinreißen lassen, ob sich das jetzt in irgendeiner Form geändert hätte.
Wer interessiert sich denn heute für Logistik, also unabhängig von KI? Wen wollt ihr denn als Studierenden bekommen? Also wer passt gut zum Studiengang?
Eine auch schwierige Frage, weil wir haben unterschiedlichste Talente, die sich dafür interessieren. Ja, also angefangen von der klassischen Gymnasialausbildung, ja, die dann sagen, ich mache Logistik und setze ein Studium drauf, bis hin zu Leuten, die eine Lehre als Speditionskauffrau, Kaufmann gemacht haben, ja, oder hier aus der Praxis kommen als Quereinsteiger über den zweiten Bildungsweg. Also wir haben alles kreuz und quer durcheinander. Also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum, ja, was allen irgendwo gemein ist. Die wollen alle irgendwo diesen Pack anhaben. Ja, also nicht in der rein virtuellen Welt, ja, die ja durchaus auch ihre Berechtigungen haben, ja, vom Finanzwesen bis zum Versicherungswesen, ja, aber was relativ abstrakt ist, ja, irgendwo dieses Interesse für tatsächliche Vorgänge. Also ich glaube, das kann man sagen, das ist ein gewisser Querschnitt, den alle unsere Studis mitbringen oder andersrum. Wer das nicht hat, wird sich irgendwann schwer tun, ja, weil ich kann Logistik nicht rein vom Schreibtisch aus machen. Ja, also das kann zwar passieren, aber es funktioniert nicht, ohne dass ich weiß, was da draußen in der Wirklichkeit passiert. Ja, sonst wird mir sowas wie der Teppich auf der Palette, der wird mir für immer schleierhaft sein, wenn ich sowas nicht mal gesehen habe. Oder der Mensch, der den Karton halt nicht oben vom Stapel nimmt, sondern unten rauszieht und der Stapel fällt um. Ja, und das hört sich jetzt blöd an, ja, aber in der Hektik, in der Schnelligkeit passieren solche Dinge.
Gibt's andere Fähigkeiten, die du siehst, wo du sagst, unabhängig von der technologischen Entwicklung, das wird auch in Zukunft für Entscheider, für Fachführungskräfte in der Logistik wichtig bleiben?
Ja, was ich eingangs schon gesagt habe, einmal diese grundsätzlich dieses Interesse, ja, für Veränderungen, für Prozesse, für die Wirklichkeit, ja, als grundsätzliche Einstellung, wie ich an solche Sachen reingehe, ja, das halte ich nach wie vor für die übergeordnete Fähigkeit, die ich brauche, ja, weil dann werde ich mir die entsprechenden Kompetenzen auch aneignen können. Ja, deswegen ist eigentlich unser Hauptziel, ja, die Inhalte natürlich auch mitzubringen, aber die ändern sich, ja, sondern die Fähigkeit, sich diese Inhalte auch schnell erarbeiten zu können. Ja. Und das ist auch wieder an und für sich nichts wirklich Neues. Das war auch zu meiner Zeit so. Die Taktfrequenz ist ein bisschen eine andere geworden. Ja, die Schnelligkeit. Aber die grundsätzliche Thematik war damals auch schon so. Ja.
Wie viele Studierende machen jedes Jahr ihren Abschluss bei euch in Köln?
Ganz simpel gesagt, wir haben einen spezialisierten Studiengang Supply Chain Operations Management im Bachelor, wo wir 60 Leute pro Jahr zulassen. Also wirklich eine Kohorte. Wir lassen einmal im Jahr nur zu und dann anknüpfend den Master of Science Supply Chain Operations Management, wo wir 30 Leute zulassen. Ja, also es sind überschaubare Gruppen mit entsprechend intensiven Arbeiten und da auch. Und das ist nichts nur, was ich im Podcast erzähle, sondern wir sind auch hier, wir sind ein interdisziplinäres Logistikteam, die Studiengänge befeuern, hätte ich beinahe gesagt, also die bedienen und auch entsprechend weiterentwickeln. Und bei beiden Studiengängen sind feste Praxisinteraktionen fester Bestandteil des Curriculums. Also nicht nur in Anführungsstrichen, wenn sich jemand besonders dafür interessiert, eine Praxis-Bachelorarbeit zu schreiben, sondern wir haben bereits im vierten Semester Praxisprojekte, wo studentische Teams, ja, echte Projekte aus der Praxis bearbeiten müssen oder dürfen, je nachdem, wie du das sehen willst, ja. Also ich sag immer, für die Praktiker alles, was, wenn sie die Eisenhower-Matrix sich überlegen, alles, was im Stapel wichtig, aber noch nicht dringend liegt. Ja, da sind ganz, ganz viele Beispielthemen für Studis, die sich so ein Thema anschauen wollen. Ja, und dabei lernen die deutlich mehr, als wenn ich stundenlang im Hörsaal die Dinge predige. Das gehört auch dazu, dass die nachher wissen, auf was sie gucken müssen, dass sie ein Instrumentarium in der Hand haben. Ja, aber wie ich eben gesagt habe, am Shopfloor sieht es dann halt doch nochmal in der Praxis ein bisschen anders aus oder kann es ein bisschen anders ausschauen. Ja, und deswegen hier ganz fest verankert diese Praxiselemente. Wir haben auch noch ein klassisches Praxissemester, wie es früher an den Fachhochschulen, ja, jetzt Hochschulen neuen Typs üblich war, bis hin zur Bachelorarbeit dann. Und ich sage mal so rum, der Erfolg gibt uns auch ein Stück weit recht, weil trotz Corona, trotz KI haben unsere Absolventinnen, Absolventen sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Also wenn das vernünftig läuft, kann das anfangen vom Praxisprojekt über das Praxissemester bis zur Praxis-Bachelorarbeit und dann muss ich werben, dass die Leute auch noch auf den Master zurückkommen, weil die oft in der Praxis dann schon so erfolgreich sind, dass die dann da gleich bleiben und ihre Karrieren da weitertreiben.
Das Bild mit der Eisenhower-Matrix finde ich ein sehr guter Hinweis. Das kann man sich gut als
Ja, ist
Notizblock
natürlich immer ein
quasi.
Überraschung, es ist immer ein Überraschungspaket natürlich, ja, weil dringend ist klar, würde ich mich jetzt nicht, wenn ich morgen die Vorstandspräsentation habe, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass dann am Abend noch die perfekte Präsi von den Studis kommt. Aber, und das muss man auch sagen, wir haben da ganz, ganz, ganz hervorragende Ergebnisse, auch inklusive, wo wir hier, wir sind ja hier im Schwerpunkt auch Chemieindustrie im Großraum Köln, ja, wo wir so selbst trotz Lockdown dann wunderschöne Bilder mit FFP2-Maske, Helm und Warnweste da rein durften, Prozessaufnahmen zu machen, weil auch da wieder bei allem die Wahrheit liegt immer auf dem Shopfloor. Ja, da entscheidet sich nachher, was passiert und was nicht passiert. Nicht in irgendwelchen Controlling-Abteilungen. Die sind auch wichtig, aber ja, und wie gesagt, sowas kann man nie ausführlich genug erklären, weil, wie gesagt, erstens kommt das anders und zweitens, als man denkt.
Was bedeutet das für die Studenten, diese Praxisphase zu gestalten? Also sind die voll verantwortlich, ihre Partnerunternehmen zu finden? Kriegen die von euch Unterstützung? Gibt es irgendwo ein Netzwerk an Unternehmen? Wie
Ja,
sieht das aus?
wir haben ein festes Unternehmensnetzwerk. Ja, auch das nochmal als Logistikteam. Wir leben diese Supply Chain Operations Studiengänge tatsächlich. Ja, und das ist ja auch ein Thema. Wir sind technische Hochschule. Also alle Kolleginnen und Kollegen müssen eine relevante Praxiserfahrung auch mitbringen. Ja, und damit sind natürlich zum Teil eigene Netzwerke noch vorhanden. Wir sind sehr aktiv in angewandter Forschung und haben dadurch auch wieder Projekte, wo wieder Kontakte da sind. Ja, es gibt Unternehmen, die kommen auch tatsächlich auf uns zu mit Themen. Und es gibt natürlich auch jede Menge Studentinnen und Studenten, die hier eigene Dinge mitbringen, ja, weil die als Werkstudie irgendwo arbeiten, weil die vorher irgendwo schon eine Ausbildung oder einen Praxishintergrund hatten und dann sagen, ach, guck mal hier, das könnte doch ein spannendes Thema sein. Ja, oder wo wir Themen haben, ja, also als ein Beispiel, wir haben einige Studien mit der Industrie- und Handelskammer zu Köln gemacht, ja, wo es um das ganze Thema urbane Mobilität, Wirtschaftsverkehre ging, ja, wo dann jeweils in so eine Studie auch ein studentisches Team entsprechend Fragestellungen mitbearbeitet hat und dann mit reingearbeitet hat. Ja. Und während Corona als manchmal ein bisschen die Kooperation schwierig war, weil ich habe das eine jetzt als Leuchtturmbeispiel genannt, aber natürlich waren die Unternehmen dann viel mit anderen Dingen auch zu Recht beschäftigt. Da haben wir auch dann mal die Ausnahme gemacht und haben gesagt, okay, dann machen wir ein internes Forschungsthema und haben eben keinen Praxispartner, aber das ist die große Ausnahme. Ja.
Ja. Wie ist es, Thomas, wenn ehemalige Studierende von dir sich irgendwo auf eine Party treffen, du bist nicht im Raum, wie sprechen die über dich? Was denkst du?
Das ist ja die gemeine Frage. Ich weiß ja nicht, was die sprechen. Ja, also
Ja.
alles, was ich jetzt erzähle, ist natürlich reines Wunschdenken. Ja, kann ich nicht sagen. Ja, aber mein Wunsch ist, dass ich viele mentale Anker gesetzt habe, Dinge, wo ich ja manchmal vielleicht auch mit dem einen oder anderen Bild, mit dem einen oder anderen Spruch, ja, irgendwas gesetzt habe, wo die sich auch hinterher noch dran erinnern können, dass die irgendwas praktisch Nutzbares mitgenommen haben. Oder ich formuliere es ganz andersrum, und das ist jetzt nicht nur persönlich, sondern das ist auch der Anspruch unseres gesamten Studiengangs. Ja, zu meiner Zeit gab es immer wieder, und das war damals schon falsch, Leute, die gesagt haben, okay, das Unidiplom ist die Eintrittskarte. Und dann darfst du mitmachen und dann fängst du an zu lernen. Und dann hätten wir unseren Job nicht gemacht. Natürlich müssen die immer noch weiter lernen, aber die sollen schon was Praxisnutzbares mitbringen. Oder andersrum gesagt, die sollten, und ich hoffe, dass das Gefühl dann auch noch da ist, ab dem ersten Tag in der Lage sein, einen Beitrag für ihr Unternehmen, für ihre Abteilung, für ihren Job zu leisten. Ja, und wenn da das Gespräch drüber geht, dann bin ich hiermit zufrieden. Aber die ehrliche Antwort, ich hoffe, dass die auch mal eine Party haben, wo sie dann nicht über Logistik oder über die Hochschule sprechen, sondern über, keine Ahnung, was ist jetzt nicht meine Welt, aber über die Fußball-WM oder den Christopher Street Day oder weiß der, ja.
Ja, dann
Ja.
sind wir mal gespannt, wer sich bei dir meldet und dann verrät, worüber sie dann auf
Und dann
Partys
sprechen, ja. Aber
sprechen.
was schön ist, wenn Leute freiwillig wieder zurückkommen, Ja, die dann auch nach Jahren, und wir sind jetzt seit, ich musste selber nachschauen, seit 2013 mit unserem Logistikstudiengang am Markt, also dass wir wirklich den Studiengang an, also wir haben schon ein gutes Netzwerk an Alumnis, ja, und wenn die dann nach 10 Jahren sich noch dran erinnern, ja, und sagen, oh, das ist ja spannend, könnten wir mal für einen Gastvortrag kommen, ja, könnten wir hier auch wieder was von unserer Praxiserfahrung wieder zurückbringen, dann ist das ja nicht nur reine Höflichkeit. Ja, sondern dann scheint irgendwas gut gelaufen zu sein, dass sie sich positiv auch an die TH zurückerinnern und nicht nur vor und nach der Klausur dann nett sind.
Ja, vielleicht starten wir einfach hier mit dem Aufruf, gerne Feedback, entweder direkt an Thomas oder dann über mich.
Ich wollte gerade sagen, fair wäre es eigentlich, wenn wir sagen würden, die Pelagie nimmt das Feedback auf und konsolidiert das Ganze dann und spielt es wieder dann an mich zurück, und zwar anonymisiert, ja, weil sonst ist ja möglicherweise ein gewisser Bias dann auch in der Antwort mit
Ja,
dabei.
also
Ja,
Challenge accepted. Also gerne melden. Wir sind beide auf LinkedIn oder gut im Netz zu finden. Einfach kurze Nachricht und genau, dann.
nein, aber auch wirklich Spaß beiseite. Wir haben auch, glaube ich, ein ganz gutes Feedback-Management und arbeiten zum Beispiel auch eng mit der Fachschaft zusammen. Also, dass wenn jemand wirklich ein Thema hat, sich nicht outen muss, sondern das Ganze dann auch dezent spielen kann. Und deswegen, natürlich wissen tun wir es nie, aber glauben wir, dass wir auch ein recht gutes Ohr an den Bedürfnissen und Sorgen und Nöten der Studis haben.
Ja, und du hast das Alumni-Netzwerk angesprochen. Also es ist, wenn man sich das zum Beispiel bei LinkedIn anschaut, also es ist schon eine Community entstanden inzwischen, die sehr, sehr gut in der, sowohl in der Logistikwelt als auch in der Produktions- und Handelswelt vertreten ist. Das spricht für euch.
Danke. Ja.
Ja, die Zeit rennt wie immer in der Logistik. Und ich könnte jetzt hier mit dir noch 3 Stunden sprechen, Thomas. Du hast selber gesagt, die Fragen bräuchten eigentlich einen eigenen Podcast jeweils. Aber bevor wir zum Schluss kommen, mich würde dein Blick auf den Standort Deutschland interessieren, im Sinne von, wo steht unsere Industrie? Und natürlich ist das Thema Industriestandort Deutschland sehr verzahnt mit dem Thema Logistik, mit dem Thema Supply Chain. Wie schaust du auf die Entwicklung gerade?
Auch wieder ganz heterogene Antwort, weil natürlich ganz, ganz viele Ebenen und Bereiche angesprochen sind, die ich nicht abschließend hier besprechen kann und wo ich im Zweifelsfall dann auch kein wirklicher Experte bin. Ja, aber wir haben natürlich hier verschiedene Herausforderungen am Standort Deutschland. Ja, also ich habe ja viele Chemielogistikstudien gemacht, und Chemie ist eine extrem energieintensive Branche. Ja, da haben wir natürlich ein Thema, was Energiekosten angeht. Ja, so, das muss auch realistisch angegangen werden. Aber wie gesagt, da möchte ich mich jetzt nicht vertieft dazu äußern, weil da gibt es auch keine holzschnittartigen Antworten, so wie sie ja von verschiedenen Richtungen dann gerne suggeriert werden. Ja, da liegt meistens die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Das Thema muss bloß ernst genommen und angegangen werden. Ja. Wir haben hier natürlich das Thema, dass wir ein anderes Lohnniveau haben als an anderen Orten der Welt. Ja, das sind auch Themen. Wie gesagt, die kann man angehen, die kann man managementmäßig auch irgendwo ein Stück weit mit auffangen, ja, beziehungsweise sind ja deutliche Anstrengungen da, auch das entsprechend standortsichernd umzusetzen. Ja, aber da möchte ich dann auf das Thema kommen, was mich natürlich als Transport- und Verkehrslogistiker, also die gesamtwirtschaftliche Sicht des ganzen Dings trifft. Ja, wir haben an anderen Stellen unsere Hausaufgaben zu machen. Stichwort Infrastruktur. Und ich rede einmal über die Verkehrsinfrastruktur. Ja, ganz, ganz alarmierend. Ja, wir haben trotz allen erklärten Zielen zur Verkehrswende nach wie vor eine Verlagerung von der Schiene auf die Straße, weil die Infrastruktur auf der Schiene auch kaputt ist, nicht nur auf der Straße, ja, und entsprechend, ja, wir merken das alles als Bahnfahrerinnen, ja, aber wo hier entsprechend einfach Kapazitäten nicht da sind, die dringend benötigt werden, Ja, auf der Straße genau das Gleiche. Ja, wir hatten jetzt gerade als Negativleuchtturm die Rammedetalbrücke, wieder Positivleuchtturm, wo man auch gesehen hat, okay, es geht dann durchaus auch mal schnell, wenn es sein muss. Ja, als prominentes Beispiel jetzt ganz aktuell die Komplettsperrung der Bonner Nordbrücke. Ja, da haben wir ein massives Infrastrukturthema und das ist eine echte Klotz am Bein, ja, was den Standort deutlich schlechter macht. Ja, und da möchte ich sagen, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ja, ja, zumal die Situation nicht einfacher wird. Ja, der Klimawandel führt zu höheren Wetterausschlägen. Stichwort Niedrigwasser im Rhein. Die Kanäle betrifft das nicht. Ja, aber wenn im Rhein Niedrigwasser ist, kriegt die chemische Industrie nicht mehr genug Feedstock rein und kriegt die Produkte nicht mehr anständig weg in der Massengutlogistik. Und da haben wir ein Thema. Ja, und ich habe jetzt die Verkehrsinfrastruktur benannt. Ja, wieder Beispiel Bonn. Ja, es ist ganz klasse, wenn wir dann sagen, mehr Homeoffice, Klammer auf, auch wieder die Leute, die physisch arbeiten. Ja, sag mal dem Paketfahrer, er soll Homeoffice machen. Das funktioniert auch nicht so ohne
Schwierig.
weiteres. Ja, und wenn ich denn Homeoffice machen will und dann in der berühmten Eifel sitze und kein Breitbandinternet habe und irgendwo aufs Dach klettern muss, um Handyempfang zu haben, ich mache jetzt extra schwarz-weiß, dann funktioniert auch das Homeoffice nicht. Also ich habe auch das Thema, was eine Dateninfrastruktur meinetwegen angeht. Ja, und da haben wir ja auch wieder etwas dramatisierend, aber leider Gottes nicht ganz so unrealistisch. Da haben wir eher 10 nach 12 als 10:45 oder als 10:55. Ja, und das sind alles Dinge, die müssen gesamtheitlich, gemeinschaftlich angegangen werden. Ja, da müssen ja auch wieder der alte Beraterspruch, aber da müssen alle am gleichen Seil in die gleiche Richtung ziehen. Ja, und da sind unterschiedlichste Interessen mit zu berücksichtigen. Aber der Backbone für eine funktionierende Wirtschaft ist eine funktionierende Logistik und die funktioniert nur mit der entsprechenden Infrastruktur. Ja, Verkehrsinfrastruktur, Dateninfrastruktur und dann doch mal nochmal das Energienetz. Auch eine Energieinfrastruktur ist dafür notwendig. Da brauchen wir auch entsprechende Leitungen.
Ja, Thomas, ich merke an deinen Ausführungen und an den Beispielen, dass nicht nur eure Studierenden in die Praxis gehen und da sehr nah dran sind, sondern dass auch du über die Jahre da ja, sehr eng an den Anwendungsbereiche der Logistik dran bist. Und das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Insofern,
Ist aber auch ein
ja.
Anspruch an mich selber. Ich sage das immer so, ich möchte nicht die Bücher von gestern vorlesen, sondern idealerweise Sachen erzählen, die in den Büchern von morgen und übermorgen drin stehen. Ja, deswegen bin ich auch nach wie vor aktiv in der Beratung und will da nicht nur am Ball bleiben, sondern da auch entsprechenden Beitrag dazu leisten.
Ja, das spürt man und ja, danke, dass du das hier so mit uns teilst. Und wenn ich das so richtig sehe, war das ein Anteasern von ganz vielen Themen, die wir in weiteren Podcasts gut ausbauen könnten. Schauen wir mal, wie wir das gestalten. Ja, auf jeden Fall danke für den Einblick in das, was ihr da an der TH Köln macht für den Bereich Supply Chain. Was steht für dich persönlich so als nächstes an Projekten, an interessanten Dinge, die du jetzt schon ankündigen kannst, mit uns teilen kannst?
Schwierig, jetzt da einen Griff dran zu kriegen und das Ganze. Also, ich bin nach wie vor beim ganzen Thema Digitalisierung, Digitalisierung, Logistik, Dienstleistern aktiv, ja, möchte aber noch nicht zu weit ausholen, ja. Ganz konkret, ich bin ja von Hause aus ausgebildeter Kaufmann und Controller, ja, auch das ganze Thema systematischer Kennzahlenvergleich, ja, stay tuned. Wir haben letztes Jahr die erste Version unseres Speditionsmonitors, also wo es darum geht, so ein Kennzahlencockpit auf Branchenebene zu bringen, um mal so einen gewissen Wasserstand zu zeigen, eine Wassertemperatur. Ja, also das ist noch nicht wirklich ein Controlling-Cockpit für ein internes Controlling, aber es leuchtet schon mal die richtigen Stellen aus, ist als Wasserstandsvergleich gedacht. Wie gesagt, Spitzenkennzahl ist der Umsatz. Das ist natürlich schwierig, als Unternehmenskennzahl damit zu steuern. Ja, aber für einen Branchenvergleich ist das was eine gewisse Perspektive bietet, Qualitätskennzahlen, wie lang sind, wie viele Disponenten brauche ich für meine Touren, wie viele Abrechnungen schaffen meine kaufmännischen Mitarbeiter und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt dabei, den zweiten Durchgang zu starten. Soll im Herbst präsentiert werden. Also das ist eine der Sachen, die ganz konkret sind. Ich bin mal gespannt, was sich weiterentwickelt. Wir hatten tatsächlich 1,5 Wochen Vorsperrung der Bonner Nordbrücke mit der Industrie- und Handelskammer zu Bonn und der Kreishandwerkerschaft Bonn eine Studie gemacht, wo man die Sinnhaftigkeit eines ganzheitlichen Verkehrskonzepts für so eine Stadt präsentieren durften. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Also das wäre ein ganz anderes Thema. Und ansonsten forschungsmäßig, wie gesagt, die Digitalisierung, die Transparenz von Supply Chains als solche. Weil wenn du dir weltweite globale Supply Chains anschaust, sowohl was Resilienzen angeht, als auch was das Thema ökologische und soziale Nachhaltigkeit angeht, sind die Service Providers, die Dienstleister, sind oft wirklich Blackbox. Also wo ich einfach überhaupt nicht weiß, was passiert. Ja, und das als langes Thema da ein bisschen Licht reinzubringen.
Ja, eine Menge, die jetzt demnächst ansteht. Und ja, ich denke, im Herbst werden einige Unternehmen neugierig auf das Controlling-Tool schauen. Das ist immer spannend.
Sind alle herzlich eingeladen, auch mitzumachen. Ich werde wieder ansprechen und nochmal ansprechen, ja, aber das ist, ja.
Ja,
Immer ganz,
und
ganz wichtig.
dich ansprechen geht am besten wahrscheinlich über LinkedIn oder hast du andere?
Entweder LinkedIn, ansonsten meine Kontaktdaten auch ganz schlicht und ergreifend auf der TH-Seite verfügbar, Thomas Krupp, TH Köln.
Okay. Prima. Thomas, vielen Dank, dass du hier im Logistikgeschichten-Podcast zu Gast warst. Hat Spaß gemacht, da ja, auf diese Seite der Logistik mal zu schauen, denn ja, wir brauchen auf jeden Fall Nachwuchskräfte, die den Bereich Supply Chain nach vorne bringen. Danke, dass du uns da Einblick gegeben hast.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Bis bald.
Tschüss, bis bald.